NDR Info. Echo des Tages.
Für Sie mit Udo Schmidt, guten Abend. US-Präsident Donald Trump wartet mit einer neuen außenpolitischen Überraschung auf und verschärft damit wahrscheinlich den Nahostkonflikt. In Hongkong bleibt die Lage extrem angespannt. In Berlin wird über verstärkte Investitionen in Afrika gesprochen. Und in Frankfurt spielt die deutsche Nationalmannschaft am Abend gegen Nordirland. Dies und mehr heute im Echo des Tages. Die USA betrachten die jüdischen Siedlungen im Westjordanland offiziell nicht länger als völkerrechtswidrig. Mit dieser Aussage hat US-Außenminister Mike Pompeo die US-Nahostpolitik neu definiert. Aus Israel kommt erwartungsgemäß Zustimmung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. In der arabischen Welt hat der Kurswechsel dagegen scharfe Kritik ausgelöst. Zur US-Nahostpolitik aus Washington, Thorsten Teichmann.
Von einer Kehrtwende will die Trump-Administration nicht sprechen. US-Außenminister Pompeo sagte, vielmehr sei die bisherige US-Außenpolitik nicht stimmig gewesen. Wir haben die Realität vor Ort anerkannt. Wir haben erklärt, dass Siedlungen nicht an sich gegen internationales Recht verstoßen. Das schafft Raum für Israelis und Palästinenser, um eine politische Lösung für dieses ärgerliche Problem zu finden. Die Realität der wachsenden Siedlungen im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland ist über Jahrzehnte mit Duldung verschiedener US-Administrationen entstanden. Das war kein zentraler Konflikt, denn Washingtons Rolle als Vermittler in Nahost war immer geleitet von anderen innenpolitischen und außenpolitischen Überlegungen der USA.
Prime Minister Rabin, Chairman Arafat.
Als US-Präsident Clinton 1993 mit dem israelischen Ministerpräsidenten Rabin und PLO-Chef Arafat eine Reihe von Grundsätzen für einen Friedensplan verabschiedet, ging es auch um einen ersten außenpolitischen Erfolg des jungen US-Präsidenten. Die offiziellen Verhandlungen der Konfliktparteien in Madrid steckten fest. Clinton setzte auf die Ergebnisse der zunächst geheimen Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern in Oslo. Auf einen Stopp des Siedlungsbaus beharrte er nicht. Clintons Nachfolger George W. Bush setzte auf Vermittlung, als er die Unterstützung arabischer Verbündeter wie Saudi-Arabien im Krieg gegen Irak und Saddam Hussein brauchte. Präsident Obama wollte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinenser als Teil eines Neuanfangs mit der arabischen Welt. US-Präsident Trump war angetreten, um mit seinem Vorgänger zu brechen. Schon im Wahlkampf versprach er, wie alle Präsidentschaftskandidaten vor ihm, die US-Botschaft endgültig nach Jerusalem zu verlegen.
We will move the American Embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem.
Und Trump setzte sein Versprechen um. Im März dieses Jahres akzeptierte die US-Administration zudem die Souveränität Israels über das syrische Gebiet der Golanhöhen. Die Entscheidung zu den Siedlungen ist deshalb eine Fortsetzung der bisherigen Politik, keine Kehrtwende. Und Außenminister Pompeo machte das deutlich, indem er sich auf einen von Trumps Vorgängern berief. Wir haben alle Seiten der rechtlichen Debatte geprüft. Die Administration folgt Präsident Reagan. Der Bau ziviler israelischer Siedlungen im Westjordanland verstößt an sich nicht gegen internationales Recht.
Thorsten Teichmann aus Washington. Zustimmung in Israel, heftige Kritik in der arabischen Welt. Was bedeutet diese Abkehr von der bisherigen US-Haltung zur israelischen Siedlungspolitik für die Region, vor allem für die Autonomiegebiete der Palästinenser? Tim Aßmann aus unserem Studio in Tel Aviv kommentiert.
Wenigstens in einem Punkt kann man Mike Pompeo zustimmen. Eine Lösung des Nahostkonfliktes könne nur in direkten Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht werden, sagte der US-Außenminister. Da hat er recht. Allerdings hat das auch niemand bestritten und diese Erkenntnis ist auch nicht neu. Unter anderem sahen das in den vergangenen Jahrzehnten auch andere US-Regierungen so. Was sie aber wussten und anerkannten und was Pompeo nun ausblendet: Wichtig für Verhandlungen ist, dass es etwas gibt, über das verhandelt werden kann. Zwischen Israelis und Palästinensern ist diese Verhandlungsmasse Land, Boden, sind es die besetzten Gebiete Ostjerusalem und das Westjordanland. Das Ziel solcher Verhandlungen ist aus palästinensischer Sicht ein eigener Staat und der braucht Platz. Die Siedlungen und ihr Ausbau nehmen einer Verhandlungslösung im wahrsten Sinne der Wortbedeutung den Raum. Ihr Wachstum zu erleichtern, indem man sie für legal erklärt, wie es die Trump-Regierung im Ergebnis nun tut, macht eine Lösung auf dem Verhandlungsweg schwerer. Dauerhaft befriedet wird die Region so nicht, Aber darum ging es dieser US-Regierung auch nie. Wie kein Präsident vor ihm hat sich Donald Trump auf die Seite Israels geschlagen und sich aus der Vermittlerrolle, die die USA lange beanspruchten, proaktiv verabschiedet. Teil dieser Rolle war für andere US-Präsidenten, Israels Siedlungsausbau zu bremsen. Trump dagegen hält sich raus. Einer Lösung näher gebracht hat er den Konflikt nicht. Der Status von Jerusalem und den Golanhöhen ist weiter umstritten, obwohl Trump Israels Ansprüche auf die Gebiete anerkannte. Die Siedlungen wird eine Mehrheit der Staatengemeinschaft weiter als völkerrechtswidrig betrachten, unabhängig davon, wie Washington das sieht. Auch die EU bleibt dabei, dass die Siedlungen illegal sind. Die Mitgliedstaaten der Union sind gefordert, dieser Haltung Nachdruck zu verleihen. Zum Beispiel, indem sie die Kennzeichnungspflicht für Produkte aus den Siedlungen umsetzen, die der Europäische Gerichtshof vor kurzem bestätigt hat. In Israel wird die neue Haltung der US-Regierung zum rechtlichen Status der Siedlungen als Rückenwind empfunden. Schon jetzt drehen sich im Westjordanland und in Ost-Jerusalem vielerorts die Baukräne und schaffen Fakten. Palästinensischen Städten und Dörfern wird so häufig die Möglichkeit zur Entfaltung genommen. Der Siedlungsausbau, er verschärft den Konflikt, an dessen Lösung die Trump-Regierung angeblich so interessiert ist, wie ihr Außenminister nun einmal mehr beteuerte. Welche Heuchelei.
Tim Aßmann aus Israel kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Eine weitere Runde des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump heute in Washington. Bei öffentlichen Anhörungen sagen heute Zeugen aus, die schon einmal hinter verschlossenen Türen befragt wurden. Aus Washington Arthur Landwehr.
Es sind Ohrenzeugen, die heute aussagen. Jennifer Williams und Alexander Windman, beide waren während des Juli-Telefonats der Präsidenten Trump und Zelensky dabei. Beide beschreiben, wie Donald Trump sowohl Militärhilfe als auch einen Besuch im Weißen Haus von einem Gefallen abhängig macht. Eine Untersuchung von Korruptionsvorwürfen gegen Hunter Biden, den Sohn von Trumps politischem Gegner. Offensichtlich, um Wahlkampfmunition zu bekommen. Beide hielten es von Anfang an für unangemessen, eine staatliche Aufgabe mit persönlichen politischen Interessen zu vermischen. Wegen des Konflikts der Ukraine mit Russland sahen beide amerikanische Sicherheitsinteressen gefährdet. Und Windman meldete dies seinen Vorgesetzten. Deutlich wurde in der ersten Fragerunde, dass der Druck auf Präsident Zelensky Teil einer Kampagne zu sein schien. Dazu gehörte unter anderem, dass Donald Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani falsche Informationen über die Ukraine streute, deutlich mit dem Ziel zu stören und die neu gewählte Regierung zu verunsichern. Für die Demokraten sind die beiden Zeugen besonders wichtig, den Vorwurf von Bestechung und Vermischung von Interessen gegen Donald Trump nachzuweisen.
Arthur Landwehr aus Washington. Der immer gewaltsamere Konflikt in Hongkong um möglichst viel Unabhängigkeit von China scheint kaum noch zu stoppen zu sein. Auch wenn mehrere hundert junge Leute, die den Campus der Polytechnischen Universität besetzt hatten, inzwischen abgezogen sind, von Deeskalation mag kaum einer sprechen. Dafür ist die Stimmung in Hongkong zu brisant. Und die Regierung schließt weitere Gewaltanwendung nicht aus. Aus Hongkong Ruth Kirchner.
Am Morgen hatten sich noch rund 100 Aktivisten in der Polytechnischen Universität im Stadtteil Kowloon verbarrikadiert. Am Vormittag gab etwa die Hälfte von ihnen erschöpft auf. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die Aktivisten das Gelände verließen, begleitet von Polizei. Ein Demonstrant, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte, Hunger und Kälte hätten ihn zum Aufgeben bewogen. Viele seiner Mitstreiter seien verletzt und müssten behandelt werden. Zuvor hatte die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam die Protestierenden aufgefordert, die Besetzung der Universität zu beenden. Sie wolle eine friedliche Lösung, sagte sie. Sie habe die Polizei angewiesen, menschlich mit der Lage umzugehen. Dafür brauche es aber auch die Mitwirkung der Demonstranten.
This objective could only be achieved with the full cooperation of the protesters.
Sie müssen mit der Gewalt aufhören, ihre Waffen niederlegen und den Anweisungen der Sicherheitskräfte folgen, so Lam.
And take the instructions from the police.
Bereits in der Nacht hatten rund 600 Menschen den von der Polizei umstellten Campus verlassen, darunter rund 200 Jugendliche. Mehrere Hongkonger Politiker hatten sich über Stunden für ein friedliches Ende der Belagerung eingesetzt. Die Jugendlichen wurden nach Aufnahme ihrer Personalien nach Hause geschickt, die anderen festgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Bis 15 Uhr haben wir rund um die Polytechnische Universität insgesamt 1.100 Menschen festgenommen oder ihre Personalien festgestellt. Es sehe ganz danach aus, dass ein Großteil dieser Leute keine Studenten der Polytechnischen Universität waren. In den vergangenen Tagen hatten die Auseinandersetzungen an der Universität zu teils dramatischen Szenen geführt. Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Besetzer vor. Die Aktivisten warfen Steine und Molotow-Cocktails. Es gab unzählige Verletzte. Angehörige und Familien der jungen Demonstranten hatten an die Hongkonger Behörden appelliert, die Belagerung friedlich zu beenden. Seit Monaten kommt es in Hongkong zu Demonstrationen gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die chinesische Sonderverwaltungszone und gegen die Peking-treue Hongkonger Führung. Zuletzt waren die Proteste zunehmend von gewalttätigen Zusammenstößen begleitet. Die Gewalt droht auch, die Kommunalwahlen am kommenden Sonntag zu überschatten.
Ruth Kirchner aus Hongkong. Afrika ist für einen Tag zumindest in den Fokus deutscher Politik und deutscher Investoren gerückt. Afrika, so die Worte der Kanzlerin heute, ist der Kontinent mit dem größten Entwicklungspotenzial. Mit Afrika zusammenzuarbeiten sei lebenswichtig. Also trafen sich heute afrikanische Staatschefs in Berlin zum Compact with Africa, zum Pakt mit Afrika. Aus Berlin Barbara Kostolnik.
Wer Geschäfte machen will, kommt an Afrika nicht vorbei. Und auch sonst ist der Kontinent weit mehr als nur im permanenten Krisenzustand. Das ist die Botschaft der Bundeskanzlerin im Haus der deutschen Wirtschaft in Berlin.
Ob es um Frieden, um Klimaschutz, um wirtschaftliche Entwicklung, Migration und andere große Fragen unserer Zeit geht, wir alle sind uns einig, dass Afrika mit seinen über 50 Staaten und einer wachsenden Bevölkerung, insbesondere einer jungen Bevölkerung, bei der Lösung globaler Fragen eine wichtige Rolle zukommt.
Der Krisenkontinent als Krisenbewältigungskontinent. Diese Lesart soll Afrika vor allem Investoren aus der EU und aus Deutschland schmackhaft machen. Dafür aber, sagt die Kanzlerin, brauche es weiterhin Verbesserungen bei der Regierungsführung vor Ort in Afrika.
Wir glauben, dass mehr Transparenz auch mehr Investoren in diese Länder bringen kann.
Ein Investitionsfonds mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro ist eingerichtet. Vor allem der Mittelstand ist gefragt, die Mittel abzuschöpfen, um vor Ort zu investieren, sein Know-how einzubringen bei Ausbildung und Infrastruktur. Aber auch afrikanische Start-ups sollen leichter Gelder bekommen können. Gut gedacht, nur schlecht gemacht, kritisiert Reinhard Palm von Brot für die Welt.
Ein Großteil des Geldes, 600 Millionen, geht tatsächlich nur an deutsche und europäische Firmen. Das sind mittlere und Großunternehmen. Auch hier ist es schon so, dass eigentlich deutsche kleinere Unternehmen leer ausgehen.
Den Compact mit Afrika-Ansatz kritisieren auch andere Entwicklungshilfeorganisationen als wenig zielführend und die Opposition. Einen unwirksamen Alleingang der Kanzlerin nennt die FDP-Compact und einen paternalistischen Ansatz, also von oben herab mit Afrika über Afrika zu reden, sieht Uwe Kikeritz von den Grünen. Die Bundeskanzlerin jedoch ermutigte deutsche Firmen, auf dem Weg der Investitionen weiterzugehen. Unter anderem soll es dafür auch staatliche Garantien geben. Es sei einiges in Bewegung gekommen in den Staaten Afrikas, auch wenn noch viele Probleme, etwa bei der Terrorismusbekämpfung, nicht gelöst seien. Deutschen Firmen gab Merkel ein afrikanisches Sprichwort auf den Weg.
Wenn du wissen willst, wie die Geschäfte auf dem Markt laufen, musst du dort hingehen. So ist das.
Bei allem Fokus auf wirtschaftliche Interessen gelte es jedoch, den politischen Preis nicht aus dem Auge zu verlieren, fordert der Afrika-Experte Till Stellmacher.
Man muss natürlich aufpassen, dass man diesen politischen Preis nicht zahlt und dabei Themen wie Demokratie, wie Menschenrechte völlig außen vor lässt und sich nur auf ausländische Investitionen fokussiert.
Wer es mit Menschenrechten nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen auch nicht so genau nimmt, ist der ägyptische Präsident al-Sisi. Der ist in Berlin ebenfalls mit dabei, feiert heute Geburtstag und bekam die allerbesten Wünsche der Kanzlerin.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident, und alles, alles Gute Ihnen.
100 Millionen Einwohner hat Ägypten. Darunter sind sehr viele, sehr junge, sehr mobile Menschen. Wer Geschäfte machen will, kommt auch an al-Sisis Ägypten nicht vorbei.
Barbara Kostolnik aus Berlin. Im Fall Assange, im nie endenden Fall Assange, gibt es Neues zu vermelden. Schweden stellt die Ermittlung gegen Julian Assange wegen mutmaßlicher Vergewaltigung ein. Die Beweismittel, so die zuständige Staatsanwältin heute in Stockholm, seien nicht ausreichend. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Es klingt aus schwedischer Sicht wie das Ende einer scheinbar unendlichen und für das mutmaßliche Opfer wie auch die Ermittler unendlich frustrierenden Geschichte. Schon seit 2010 war Assange als mutmaßlicher Sexualstraftäter im Visier der Staatsanwaltschaft, die aber nie über Vorermittlungen hinausgekommen ist. Wegen der schwierigen, vor allem durch Assanges Londoner Asyl begründeten Beweisführung hatte sie schon einmal, nämlich 2017, die Ermittlungen gegen den inzwischen 48-Jährigen eingestellt. Nach dem unfreiwilligen Ende des Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in diesem April hatte sie die Ermittlungen aber wieder aufgenommen. Sie verdächtigte ihn weiterhin einer, wie es hieß, minderschweren Vergewaltigung. Der ihm ursprünglich auch vorgeworfene sexuelle Missbrauch zweier Frauen war zu dem Zeitpunkt bereits verjährt. Nach weiteren Anhörungen von Zeugen während des Sommers ging die stellvertretende Oberstaatsanwältin Eva-Marie Persson heute in Stockholm vor die Presse. Ich habe zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um mitzuteilen, dass die Ermittlungen im Fall Assange eingestellt sind. Obwohl sie die Aussagen des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig halte, sagte Persson, aber die Zeugen hätten sich teilweise widersprochen. Beweise gegen den Verdächtigen reichten daher nicht aus. Auch seine erneute Anhörung mache keinen Sinn mehr. Meiner Auffassung nach wurden sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten, die zur Verfügung standen, ausgeschöpft. Die Ergebnisse reichen allerdings nicht aus, um die Beschuldigungen zu untermauern. Das liegt hauptsächlich daran, dass viel Zeit vergangen ist und die Erinnerungen natürlich verblassen. Damit ist auch die ursprüngliche Idee vom Tisch, Assange selbst noch einmal zu den Vorwürfen anzuhören, die er ja stets bestritten hat. Eine solche Anhörung wäre ohnehin kaum möglich gewesen, denn der WikiLeaks-Gründer ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und mehrerer Verstöße gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt und er sitzt weiterhin in einem britischen Gefängnis. Ein britisches Gericht will Anfang kommenden Jahres über seine von der US-Regierung beantragte Auslieferung in die Vereinigten Staaten entscheiden. Sollte es dazu kommen und er von einem amerikanischen Gericht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Unterdessen hat Nils Melzer, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Thema Folter, Anfang dieses Monats schwere Vorwürfe gegen die Briten erhoben. Assange zeige, Zitat, typische Anzeichen psychologischer Folter. Es gehe ihm zunehmend schlechter, inzwischen sei sogar sein Leben in Gefahr. In einer schriftlichen Erklärung forderte Melzer die Ablehnung des amerikanischen Auslieferungsantrages und Assange sofortige Freilassung. Bisher allerdings ohne Erfolg.
Carsten Schmieste aus Stockholm. Polens nationalkonservative Regierung will am äußerst umstrittenen Umbau des Justizsystems festhalten. Das wurde heute in Warschau bekannt gegeben, als Reaktion auf ein Verfahren des Europäischen Gerichtshofes, bei dem es um die Unabhängigkeit der polnischen Kammern ging. Der EuGH traf heute allerdings keine klare Entscheidung. Aus Warschau Jan Palukat.
In Polen ist das abermalige EuGH-Urteil in Sachen Justizreform auf ein geteiltes Echo gestoßen. Justizminister Jobro sprach wörtlich von einer großen Niederlage der Richterkaste. Der Ball liege nun wieder in Polen und jeder wisse, wer dort in Rechtsfragen das letzte Wort habe, nämlich das Verfassungsgericht, das die Regierung bereits auf umstrittene Weise umbesetzt hatte und das deswegen als befangen gilt. Möglicherweise läuft der Streit daher auf eine Machtprobe zwischen diesem und dem obersten Gericht hinaus, denn auch dessen Vorsitzende Małgorzata Gersdorf sieht sich durch den Luxemburger Spruch darin bestätigt, was sie schon lange bemängele, nämlich eine um sich greifende Politisierung der Justiz in Polen. Der EuGH hatte zwar Zweifel an der Unabhängigkeit einer durch die Reform neu geschaffenen Disziplinarkammer angedeutet, die letzte Bewertung dabei aber dem obersten Gericht Polens überlassen. Sollten sich die Zweifel indes bestätigen, müsse der Kammer ihre Kompetenz entzogen werden. In dieser Frage stünde Europäisches nämlich über nationalem Recht. Die Frage der Kompetenzgrenzen des Europäischen Gerichtshofs gegenüber nationalen Gerichten ist auch anderswo umstritten. Das Bundesverfassungsgericht etwa hatte festgestellt, die europäische Rechtsprechung ende da, wo die deutsche Verfassungsidentität berührt werde. Der polnische Regierungschef Morawiecki erklärte indes, die Reform der Justiz in Polen werde fortgesetzt.
Jan Palukat aus Warschau. In Berlin ist ein 26-jähriger Syrer verhaftet worden, der einen Terroranschlag geplant haben soll. Er habe sich, so die Ermittler, im Internet über den Bau von Bomben informiert und auch bereits Chemikalien gekauft. Der junge Mann war offenbar als Reinigungskraft in einer Grundschule angestellt. Einzelheiten von Michael Götschenberg.
Wollte Abdullah H. einen Anschlag verüben? Die Bundesanwaltschaft ist davon überzeugt. Am Vormittag stürmten Spezialkräfte der Polizei die Wohnung des 26-jährigen Syrers in Berlin-Schöneberg in der Nähe des Rathauses.
Ich bin froh, dass heute eine Festnahme und Durchsuchung erfolgen konnte, bevor ein Anschlag verübt werden konnte.
Sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD. Der Zugriff erfolgte heute Vormittag nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios durch Kräfte der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei. Monatelang war der Mann intensiv von der Polizei beobachtet worden. Zunächst vom Landeskriminalamt Berlin, dann hatte die Berliner Polizei den Fall ans Bundeskriminalamt übergeben. Wie das ARD-Hauptstadtstudio in Sicherheitskreisen erfuhr, war zunächst ein ausländischer Nachrichtendienst auf den Mann aufmerksam geworden und hatte einen Hinweis an das Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben, das wiederum die Berliner Polizei informierte. Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden scheint zumindest gut funktioniert zu haben. Doch der Fall gab den Ermittlern über Monate Rätsel auf. Abdullah H. führte ein scheinbar unscheinbares Leben, war bis September im Bode-Museum in Berlin beschäftigt, danach putzte er in einer Berliner Grundschule. Doch seit Januar, so die Ermittlungen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, tauschte er in einer IS-nahen Chatgruppe des Messenger-Dienstes Telegram mit Leichtgesinnten Anleitungen zum Bau von Sprengstoffvorrichtungen und über Schusswaffen aus. Im August bestellte er außerdem Aceton und im September Wasserstoffperoxidlösung, beides Bestandteile zur Herstellung des Sprengstoffes TATP. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass er eine Bombe bauen und damit so viele Menschen wie möglich töten oder verletzen wollte. All das bekamen die Ermittler mit.
Die Abwägung war zu treffen, abzuwarten, dass genügend Beweise gesammelt werden, also dass die Substanzen für ein Bombenattentat zusammen sind, damit man das beweisen kann. Aber die Festnahme erfolgt, bevor ein Anschlag erfolgt.
So der Berliner Innensenator Geisel. Was genau Abdullah H. vorhatte, ist unklar. Einen konkreten Anschlagsplan konnten die Ermittler bis zu seiner Festnahme nicht entdecken. Möglicherweise gibt es genauere Hinweise darauf, was er vorhatte in seiner Wohnung, die nach seiner Festnahme durchsucht wurde. Der Fall macht deutlich, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus weiterhin besteht, auch nach dem militärischen Sieg über den sogenannten Islamischen Staat.
Michael Götzenberg. Die deutsche Windkraftbranche steckt in der Krise. Erneuerbare Energien werden im Kampf gegen den Klimawandel immer wichtiger, aber die Windkraft steckt in der Sackgasse. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil warnte heute vor einem möglichen Ende der Windindustrie und forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Aus Hannover Annette Deutzkens.
Es geht nicht nur um ein Unternehmen, es geht um die Krise einer ganzen Branche. Die Windenergie, so Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, stehe vor dem Zusammenbruch. Kaum Aufträge in diesem Jahr, keine Besserung in Sicht, tausende Arbeitsplätze in Gefahr.
Wenn es so weitergeht, dann wird es in Zukunft keine deutsche Windindustrie mehr geben. Wenn es so weitergeht, dann wird die deutsche Windindustrie den gleichen Weg gehen wie die deutsche Solarindustrie.
Deshalb sei es Zeit für einen Neustart der Energiewende. 10 Forderungen nannte der Ministerpräsident, die helfen sollen, die Windbranche zu retten. Nicht alle neu, nicht alle konkret, aber alle notwendig, so Weil. 3 Beispiele. Erstens, es soll einen gesetzlich vorgeschriebenen Ausbau der Windenergie an Land um 5 Gigawatt Leistung pro Jahr geben. Dafür seien zusätzliche Sonderausschreibungen für die nächsten beiden Jahre nötig. Beispiel 2, 1000 Meter Abstand von Windrädern zu Gebäuden, das hält Weil für zu viel. Für Niedersachsen will er von der sogenannten Öffnungsklausel Gebrauch machen. Beispiel 3. Viele der alten Windräder müssen in nächster Zeit ausgetauscht werden gegen modernere. Noch wird in solchen Fällen immer der ganze Standort wieder von vorne geprüft. Das soll wegfallen und es sollen nur noch einzelne Aspekte wie die Höhe geprüft werden. Von der Opposition gab es für Weil viel Kritik. Ein Grund, er habe bei weitem nicht genug Druck bei seinen SPD-Kollegen in Berlin gemacht. Folgenschwere gesetzliche Änderungen für die Windenergiebranche seien schließlich vom Bund gekommen, betonte die Fraktionschefin der Grünen Anja Piel.
Wo waren Sie, als die schwarz-rote Bundesregierung ihre Parteikollegen mit genau diesen Maßnahmen den Untergang der Windenergie beschlossen haben? Und warum führen Sie Ihre Krisengespräche nicht endlich in Berlin?
Auch FDP-Fraktionschef Stefan Birkner ging mit dem Ministerpräsidenten hart ins Gericht und bescheinigte ihm ein schlechtes Krisenmanagement.
Das, was wir in den letzten Tagen und ja mittlerweile Wochen nach dem Bekanntwerden des beabsichtigten Stellenabbaus bei der Firma Enercon erlebt haben, ihrerseits ist in unseren Augen eigentlich nur noch ein hilfloser Aktionismus, den sie an den Tag legen.
Für die AfD hat die Krise der Windindustrie dagegen vor allem einen Grund. Windräder seien an sich das völlig falsche Produkt. Die beste Lösung sei, die alten Anlagen abzubauen. Einig waren sich die Parteien, abgesehen von der AfD, nur in einem Punkt. Das Unternehmen Enercon müsse in Zukunft deutlich besser mit Arbeitnehmervertretern umgehen. Wiederholt hatte es in der Vergangenheit daran Kritik gegeben. Angesichts des Verlusts von 1500 Arbeitsplätzen bei Enercon allein in Niedersachsen versprach Ministerpräsident Weil den Beschäftigten die Unterstützung der Landesregierung. Dass der heute vorgestellte 10-Punkte-Katalog kurzfristig Arbeitsplätze sichert, ist aber unwahrscheinlich.
Annette Deutzkens aus Hannover. Großrazzia in 5 Bundesländern heute wegen illegaler Bankgeschäfte mit der Türkei. Im großen Stil soll dabei illegal erworbenes Geld ins Ausland verschoben worden sein, mittels des sogenannten Hawala-Systems, das abseits normaler Bankkanäle auf dem Vertrauen der Beteiligten beruht. Große Razzia also heute wegen dieses Hawala-Bankings mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Aus Düsseldorf Peter Hild.
Die Großrazzia richtete sich gegen insgesamt 27 Beschuldigte, die im Verdacht stehen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein. Mehr als 60 Juweliere, Metallhändler und Privatwohnungen in 5 Bundesländern sowie in den Niederlanden wurden seit dem frühen Morgen von rund 800 Beamten durchsucht.
Daran merken Sie, wie netzwerkartig, wie spinnwebenförmig das aufgebaut ist. Und dem wollen wir nun ein Ende bereiten.
Erklärt NRW-Justizminister Peter Biesenbach, der die Razzia als großen Erfolg bezeichnet, um illegale Geldströme zu kontrollieren. Die Beschuldigten sollen ein System des sogenannten Hawala-Banking installiert und betrieben haben. Laura Hollmann von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.
Geschäftszweck eben dieser kriminellen Vereinigung ist dieses illegale Bankensystem, illegales Zahlungssystem, das wiederum dazu führt, dass dieses Zahlungssystem von anderen kriminellen Organisationen genutzt werden kann.
Dieses System ermöglicht Geldtransfers, ohne dass Bargeld über Landesgrenzen transportiert werden muss. Banken sind ebenfalls nicht beteiligt, der Transfer wird elektronisch nicht erfasst. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht darin große Risiken.
Es handelt sich um ein völlig unkontrolliertes alternatives Banksystem mit immensen Bargeldbeträgen. Wir können davon ausgehen, mehrere Millionen Euro pro Tag werden hier transferiert. Und das größte Problem liegt darin, dass wir hier erhebliche Anteile von Geldwäsche und in Teilen auch Terrorismusfinanzierung befürchten müssen. Man kann auch sagen, dass man gesichert davon ausgehen kann, dass es dafür gebraucht und missbraucht wird.
Im aktuellen Fall vermuten die Ermittler, dass es um eine Gesamtsumme von mehr als 200 Millionen Euro geht, die vor allem in die Türkei verschoben worden sein soll. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts NRW und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf laufen seit einem Jahr. Der Hauptverdächtige kommt nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aus Duisburg und wurde heute festgenommen. Die Gruppierung soll schwerpunktmäßig aus dem Großraum Duisburg agiert haben. Gegen 5 weitere Beschuldigte wurden ebenfalls Haftbefehle erlassen und zum Teil vollstreckt. In einem Juwelierladen in der Duisburger Innenstadt wurden große Mengen an Bargeld und Goldbarren sichergestellt. Dort dauerte die Razzia bis zum frühen Abend noch an. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht die Aktion als Erfolg.
Ich glaube, das ist heute ein sehr erfolgreicher Tag gewesen, um tatsächlich dieses Phänomen einmal nach oben zu spülen und auf der anderen Seite auch, um wirklich Vermögenswerte im Millionenbereich beschlagnahmen zu können. Ich hoffe jedenfalls, dass das am Ende übrig bleiben wird.
Aus welchen Quellen diese großen Geldsummen stammen und wer sie letztendlich genutzt hat, das muss nun im Nachgang der Razzia noch ermittelt werden. Die bundesweiten Durchsuchungen heute sollten dazu den Ermittlern neue Hinweise liefern.
Peter Hild aus Düsseldorf. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zwar bereits vor dem Spiel heute Abend gegen Nordirland für die EM 2020 qualifiziert, aber, so der Bundestrainer, es geht um Gruppenplatz 1 und um die Moral. Aus Frankfurt Burkhard Hupe.
Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. So deutlich sagt das niemand im deutschen Team, aber zwischen den Zeilen ist diese Erwartung klar herauszuhören. Dennoch wird Bundestrainer Joachim Löw in seiner Startelf einige Veränderungen vornehmen.
Es ist gut, wenn eine gewisse Achse irgendwie bestehen bleibt, aber den einen oder anderen Wechsel plane ich vorzunehmen, weil ich möchte ja auch nochmal in diesem Jahr den einen oder anderen Spieler sehen, ihm nochmal eine Chance geben. Ja, und auch das Vertrauen und auch den Raum, den er vielleicht auch nochmal benötigt.
Das gilt unter anderem für den Kölner Jonas Hector, der in diesem Jahr noch nicht für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Auch das Länderspieldebüt des Berliners Niklas Stark wird gegen Nordirland erwartet. Im Tor beginnt Marc-André Ter Stegen. Im Mittelfeld sind Joshua Kimmich, Toni Kroos und Ilkay Gündoğan gesetzt. Über weitere Einzelheiten schwieg sich der Bundestrainer aus. Nur seine Erwartung formulierte er deutlich.
Was ist unser Ziel? Wir wollen das nächste Spiel gegen Nordirland gewinnen. Wir wollen die Gruppe vor Holland abschließen. Das wäre schön. Das muss unser Ziel sein.
Auch im letzten Länderspiel des Jahres wird die deutsche Mannschaft nicht vor ausverkauften Rängen spielen. Bislang wurden knapp 40.000 Karten abgesetzt.
Burkhard Hupe aus Frankfurt. Und das war das Echo des Tages mit Udo Schmidt.
NDR Info.